Hey, moin, moin und herzlich willkommen zu Da geht noch was, dem Podcast, der dich und dein Business in Bewegung bringt. Gehen macht gesund, glücklich und klug. Das wussten schon die Römer und alten Philosophen. Ob Spaziergang, Wanderung oder Brainwalking. Wenn die Füße gehen, können die Gedanken wandern. Hey, ich bin Annette, die Schrittemacherin. Ich verrate dir hier, wie du beim Gehen dein Bewusstsein, deine Gesundheit und dein Business positiv verändern und voranbringen kannst. Komm mit zu meinen Gesprächen und lass dich von meinen sowie von den Erfolgswegen und Fortschritten meiner Gäste inspirieren. Komm mit und beweg dein Business. Hey, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Da geht noch was. Wir sind heute in der Rostocker Heide im Ruheforst, was zu uns beiden, zu meiner Gesprächspartnerin Antje und zu mir sehr gut passt, denn das ist auch eine Location, wo ich viel mit meinen Walk-and-Talk-Kunden unterwegs bin. Und warum das gut zu einem von Antjes Angeboten passt, das wird sie uns nachher gleich selbst erzählen. Wir haben gerade im Auto auf dem Weg hierher überlegt, woher wir uns kennen und sind darauf gekommen, dass wir uns bei einer Netzwerkveranstaltung über eine andere gemeinsame Bekannte kennengelernt haben. Und Anfang dieses Jahres trafen wir uns online bei einem Bootcamp, auch von einer gemeinsamen Bekannten. Und haben uns irgendwie gut verstanden und saßen auch bei mir zu Hause im Büro und haben uns die Hausaufgaben, die wir da im Bootcamp, die wir auf hatten, zusammen angeguckt. Und da sagt mir Antje, ich war übrigens bei dir damals bei der Messe als Praktikantin im Messeteam. Wow, was für Verbindung. Und ja, umso mehr freue ich mich, dass wir heute am Brückentag, auch das war gerade ein Thema, durch die Rostocker Heide und speziell den Ruheforst gehen.
Und das ist so schön hier, oder?
Das ist sehr schön hier. Wir werden nachher noch ein paar Fotos posten. An Antje fasziniert mich, wie reflektiert sie ist, sie weiß so ganz genau, was sie will, wohin sie will. Und das mit ihren sehr jungen Jahren. Ich war überrascht, wie jung sie ist, weil sie wirkt einfach so reif, so erfahren, so gesettelt auf mich. Und ja, das begeistert mich einfach. Und von daher freue ich mich jetzt auf dieses Gespräch. Wir müssen mal gucken, wo es hier lang geht.
Das sieht gut aus.
Und ja, hallo liebe Antje, herzlich willkommen bei mir in meinem Podcast. Zu Beginn stell dich doch gern einmal vor, wer bist du und was machst du?
Hallo Annette und natürlich hallo an alle die uns zuhören. Ja, ich bin Antje und ich sage immer ganz gerne von mir, ich mache ganz viel. Ich mache nicht nur eine Sache in meinem Leben, sondern irgendwie mehrere Dinge. Und hauptberuflich bezeichne ich mich gerne als Rednerin und Moderatorin. Das heißt, ich spreche vor Menschen. Und ja, es entwickelt sich aber gerade auch so ein bisschen in die Richtung Beratung, Begleitung, Coaching. Aber da können wir später auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Und was heißt Rednerin und Moderatorin? Das heißt, ich stehe auf ganz vielen Lebensbühnen und bin in unterschiedlichsten Situationen mit Familien unterwegs. Sei es bei Hochzeiten, sei es bei Beerdigungen oder auch bei Kinderwillkommensfesten. Das ist so ein Pendant zur christlichen Taufe.
Ah.
Ja, und als Moderatorin bin ich auf kleinen und großen Events unterwegs und aktuell auch noch im Regionalfernsehen. Also es sind einige Dinge, die ich da abdecke und ich finde es halt total schön. Ich hatte das auch mal mit einer anderen Business-Kollegin. Dieses, du musst spitz in den Markt gehen,
ja.
Ich gesagt habe, ich kann das nicht. Ich bin viele und das ist gut so.
Oh ja, das ist ja auch mein Thema. Ich hatte das gerade in meiner letzten Folge, das war ja eine Solo-Folge, kurz erzählt, jetzt las ich letztens, dass wenn wir sagen, ja, wir sind nun mal Scanner-Typen und wir sind so vielseitig interessiert, dass das eine Entschuldigung oder eine Ausrede sein soll, damit wir uns nicht spitz aufstellen. Und dann war ich kurz wieder am Verzweifeln, weil ja klar, wir sollten eine Nische finden, wir sollten spitz sein. Aber dann denke ich, nein, das ist meine Besonderheit, dass ich halt vieles habe, vieles kann, vieles mag. Und dann freue ich mich immer, wenn ich Leute wie dich treffe, denen das ähnlich geht. Dieses spitz aufstellen, nee.
Ist halt nicht für jeden was, ne?
Und es gibt auch im Marketing auch viele Wege und überhaupt im Business, wo ich dann immer sage, warum muss ich mich denn jetzt spitz aufstellen?
Weil für die Leute da draußen, komischerweise, wirkt das bei mir immer so, als wenn es total stimmig ist, wo ich immer denke, da passt A mit B und C und D gar nicht zusammen. Das ist viel mehr in meinem Kopf als im Kopf der anderen.
Wobei,
das ist ja auch gut so.
Ja, wobei ich das bei dir jetzt gar nicht so vielfältig und wie so ein Bauchladen, das kommt mir nicht so vor, weil du hast diesen roten Faden. Rednerin, Moderatorin.
Das stimmt.
Und egal, es ist doch egal, wo du redest, wen du moderierst, es ist Letztendlich ist das dein roter Faden, das ist deine Positionierung.
Das stimmt. Und am Ende geht es immer darum, Menschen einen schönen Moment zu bereiten und am Ende auch darum, ja, mit Emotionen zu spielen. Ja. Da ist es, ich würde sagen, fast egal, ob ich jetzt bei einer Hochzeit bin, bei einer Lebensabschiedsfeier oder auch als ob ich als Moderatorin auf Bühne unterwegs bin. Denn auch da ist es ja so, dass es immer um Emotionen geht. Richtig. Die Menschen wollen halt etwas für sich mitnehmen und die wollen einen schönen Moment haben. Und da ist die Lebensbühne relativ egal. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass ich mich entschieden habe, Rednern auch mein Wissen weiterzugeben. Weil ich halt einiges gemerkt habe, gerade auf dem Friedhof, wo ich mir dachte, ah, das geht besser und das kann man anders machen. Und ich habe für mich da einen Weg gefunden, der über viele verschiedene Coachings und Impulse zusammengekommen ist. Und der Weg, der darf jetzt auch an andere weitergegeben werden.
Ja, cool.
Das ist so mein Projekt, mit dem ich gerade starte und was vor allem für 2025 ein großes neues Projekt sein wird.
Jetzt nimm mir aber nicht schon meine Abschlussfrage vorweg.
Das machen wir nachher nochmal. Wir schneiden das raus.
Und ich finde, das ist so eine logische Schlussfolgerung. Wenn wir selbst die Erfahrung machen mit unseren Themen, wenn wir merken, wie wir Leute oder Menschen darin begleiten, unterstützen können, dass wir daraus dann, ob es eine Beratung, ob es ein Coaching ist, dass das dann der nächste Schritt ist. Mhm. Ne?
Meistens ist es so,
ja. Antje, nimm uns mal mit auf den Weg, den du gegangen bist, von, sagen wir mal, vielleicht Abschluss Schulzeit bis heute, was da alles so auf deinem Weg lag. Gab es Höhen, gab es Tiefen, gab es Weggabelungen, wo du nicht weiter wusstest oder vielleicht auch noch einen Schritt vorher? Was wolltest du als Mädchen werden? Hattest du Träume? Was wolltest du werden, als du bei mir in der Messe ein Praktikum gemacht hattest? Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie es dir bisher so ergangen ist.
Das mache ich sehr gerne. Ich fange mal an beim Schulabschluss. Das ist vielleicht ein ganz guter Ausgangspunkt. Schulabschluss 10. Klasse. Da wusste ich gar nicht, was ich machen will, weil ich war 16, dabei 17 zu werden. Und es war halt so, keine Ahnung, was macht man jetzt mit seinem Leben? Und ich habe damals die Abschlussrede bei uns halten dürfen.
Ja. Und hast du dich dafür freiwillig gemeldet?
Ich war die Klassensprecherin und da durfte man sich nicht freiwillig melden. Das musste man tun, da man Klassensprecherin war. Ich war aber schon immer
also warst du da schon auf den Bühnen, auf den kleineren und größeren Bühnen und hast deine Stimme für die anderen sozusagen nach draußen gegeben und hast ihnen eine Stimme gegeben?
Unter anderem, also ich stehe seitdem ich 14 bin vor Gruppen, vor Menschen. Also ich habe angefangen, wie viele klassisch im Kirchenkreis tatsächlich, war als Mitarbeiterin dort damals unterwegs und habe halt immer so eine kleine Jugendgruppe im Sommer dann geleitet. Und daraus ist bei mir der Wunsch entstanden, ich möchte gerne Lehrerin werden.
Ah.
Das habe ich dann auch mehr oder weniger verfolgt. Also ich habe nach der 10. Klasse dann gesagt, okay, ich mache erstmal Abitur. Ja. Was die meisten ja machen, das ist ja irgendwie erstmal gut. Man ist 3 Jahre safe, machen wir Abitur. Ach,
hattest du noch drei Jahre Abi?
Ja, ich habe mein Abi an einer beruflichen Schule gemacht, also ein Fachabitur mit der Richtung pädagogische Psychologie, was ich total toll fand.
Ja.
Weil ich pädagogische Psychologie als Hauptfach hatte und einfach 3 Jahre, 6 Wochenstunden mich mit Themen wie Kommunikation oder Entwicklungspsychologie und solchen Sachen auseinandersetzen konnte. Und
das war richtig schön. Zum ersten Mal, dass es so etwas gibt.
Gibt es in Güstrow am Bockhorst, tatsächlich, ja.
Pädagogische Psychologie, weil ich glaube, das fehlt ganz, ganz vielen Pädagogen.
Ja. Ne? Das hat mir auch im Studium super geholfen. Ich bin dann nämlich weitergegangen ins Lehramtsstudium. Und ich würde sagen, da war mein Weg noch ziemlich geradlinig. Wir haben in der Uni auch so ein schönes Bild bekommen, damals am ersten Tag. Es gibt so diesen Weg, den du so ganz gerade nach oben gehst. Das ist so unser Wunschweg. Und es gibt den Weg, der so sinuskurvig läuft. Das ist der Weg, den wir wirklich gehen. Nur wollen wir den eigentlich nicht gehen, weil der andere ist ja schöner. Und ja, dann habe ich erst mal angefangen, Lehramt zu studieren. Habe mich auch wirklich komplett darauf fokussiert und hatte auch schon parallel eine Schule nebenbei, bei der ich gearbeitet habe. Und das war irgendwie auch alles gut. Ja, und da kommt der Knackpunkt, das war irgendwie alles gut.
Das Aber.
So richtig gefallen hat mir das irgendwie dann doch alles nicht. Und ich habe dann nach 8 Semestern Studium gemerkt, ich fühle das mit Schule alles nicht mehr so richtig. Also ich habe auch 2 Geisteswissenschaften studiert, Theologie und Germanistik. Und im Lehramtsstudium hat man halt immer noch die ganzen Bildungswissenschaften dazu.
Ja. Das ist ja das, was mir fehlte. Ich habe ja Englisch, Spanisch und Soziologie und saß eigentlich in den gleichen Seminaren und Vorlesungen wie die Lehramtsstudenten. Nur, dass ich halt die Pädagogikstunden nicht hatte.
Genau, und wir haben halt dadurch ein drittes Fach. Mhm. So, und ich habe halt dadurch, dass ich im Prinzip so mit 3 Geisteswissenschaften studiert habe, einen sehr, sehr hohen Workload gehabt, eine sehr, sehr hohe Arbeitslast.
Yeah.
Und ich habe teilweise 8 Hausarbeiten in 8 Wochen geschrieben.
Ach du meine
Das tut Gott. Einem nicht so gut tatsächlich, wenn man das über Jahre durchzieht.
Yeah. Ja.
Und ich bin darunter sehr krank geworden. Also ich bin mit 25 in eine Burnout-Erfahrung gerutscht, die nicht schön war. Und habe damals Weihnachten entschieden, Mama, Papa, ich werde am Montag in die Uni oder ich werde, wenn das neue Jahr ist, in die Uni fahren und ich werde dort das Lehramtsstudium an den Nagel hängen und ich werde einen Bachelorabschluss machen. Das dauert mich dann noch so 1,5 Jahre circa. Meine Eltern fanden das erstmal nicht so cool, weil natürlich, ne, die haben 8 Semester das Kind unterstützt. Es war auch irgendwie klar damals, ich könnte relativ schnell auch die Schulleitung bei uns an der örtlichen Schule übernehmen. Also da war schon so ein Weg vorgeschrieben.
Ja, da waren so Erwartungen, ne? Aber Erwartungen der anderen.
Genau.
Und dass es mit dir nicht passte, zeigt ganz eindeutig deine körperliche Reaktion.
Genau, ja? Die war nachher irgendwann, also mir war nur noch übel, es ging mir nur noch schlecht, ich hatte nur noch Bauchschmerzen, ich wollte nicht mehr aufstehen. Und das sandete alles dann irgendwann in dieser Burnout-Erfahrung. Und ja, dann sitzt man irgendwie zu Hause und macht sich Gedanken. Und dann kommt auch noch so ein lustiges kleines Virus daher.
Ach, das war kurz vor Corona, ja?
Das war kurz vor Corona, genau. Ah. Und dann hatte ich natürlich noch ein bisschen mehr Zeit geschenkt bekommen und durfte von zu Hause aus studieren.
Ja.
War für mich ein super krasses Geschenk, weil ich einfach so viel zu Hause war und nicht mehr ständig mit dem Auto unterwegs.
Ja. Ja, und sag nochmal, wo du herkommst, weil ich habe ja auch gestaunt, wie viel du mit dem Auto wirklich durch unser Land hier fährst, weil du aber ein bisschen abgelegen wohnst, ne?
Genau, ich wohne in Krakau am See. Es ist ein bisschen abgelegen, kann man so sagen, aber es ist wunderschön. Und ich denke immer, das kennt kein Mensch. Und dann sagen mir die Leute, ja, ja, doch, das kenne ich und der Campingplatz.
Ja.
Und die Menschen kennen es.
Es ist eine touristische Region, ne?
Es ist sehr touristisch bei uns. Es liegt in der Seenplatte, also so Waren ist in der Nähe und es ist sehr, sehr schön. Ja, und jetzt muss ich mal kurz den Faden zurückfinden. Zu meiner Geschichte. Genau, also ich habe dann...
Was für ein Bachelor war das? Welche Fachrichtung?
Germanistik und Erziehungswissenschaft. Also ich habe die Theologie rausgeschmissen, weil man mit der Theologie nichts anfangen kann. Ich hätte gerne die Theologie weitergemacht, weil mir das sehr, sehr viel gegeben hat. Es war beruflich wirklich ein toller Zweig, weil Theologie natürlich nicht nur bedeutet, dass du jetzt nur die christliche Religion betrachtest, sondern es geht auch viel um Religionswissenschaften und auch um spirituelle, Eingebungen, die mit der Welt so unterwegs sind. Also das ist schon auch ein bisschen größer gefasst, obwohl ich natürlich evangelische Theologie studiert habe. Und musste mich dann ja irgendwie entscheiden, was mache ich denn jetzt so mit meinem Leben? Und dann bin ich erstmal ein Jahr zu Karls Elbehof gegangen und habe dort als Moderatorin im E-Commerce-Bereich gearbeitet. Das heißt, wir haben eine App aufgebaut zusammen, weil es ging ja nichts mehr. Und ich durfte dort alles machen, was alle Menschen nicht machen durften. Ich durfte Achterbahn fahren, ich durfte essen ganz normal, ich durfte Bonbons machen. Ich hatte wirklich eins der geilsten Jahre meines Lebens, weil ich einfach so viele Dinge durfte, die andere nicht durften. Und es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ja, und in mir war aber immer dieser Ruf nach was anderem. Und ich habe 2019 mal auf einer Hochzeit gesprochen, da habe ich ein Gedicht vorgelesen. Ein Gedicht, was ich geschrieben habe für das Brautpaar, es waren Freunde von mir. Und da hat ein ganzer Saal geweint. Und
da hattest du aber nicht die ganze Trauerrede, sondern nur das Gedicht
genau,
vorgelesen.
Genau, es war nur das Gedicht, was eigentlich für die Hochzeitszeitung bestimmt war. Und die Mutti von der Braut sagte zu mir, kannst du das nicht vorlesen abends? Dann habe ich gedacht, gut, ich kann das auch vorlesen. Wollte das erst damals gar nicht, weil ich dachte, ich will mich hier heute gar nicht so ins rechte Licht rücken, sondern ich will auch einfach mal nur Gast sein.
Ja.
Gut, alle weinten, alle fanden es toll und ich dachte, ich habe da wohl Talent.
Ja. Ja, das war so die Initialsituation, ne?
Das hat dann noch ein Weilchen gedauert, bis ich tatsächlich dann auch gesagt habe, ich mache das jetzt.
Ich glaube, das ist keine gute Idee, weil hier überall so Wassergraben sind.
Ach, das ist wirklich keine gute Idee. Es ist ja lustig. Also wenn ich hier meinen Baum finden würde, ne, so als Angehöriger.
Müsst du dir wirklich ein rotes Fähnchen irgendwo hinstecken?
Ja, wir bleiben lieber auf dem Hauptweg. Ich weiß ja sowieso mal nicht, jemand im Wald seinen Baum wiederfindet, aber gut.
Ja, aber guck mal, hier sind ja noch Momente dran.
Ja, stimmt, das sind Momente dran.
Und stehen dann hier auch die Namen tatsächlich.
Klaus-Dieter Wessenow. Ja, man kann ja mit 12 Leuten um so einen Baum.
Ja, guck mal, 3 sind ja hier schon.
12 können sich ja so einen Baum teilen, wobei ich immer so denke, bei so einem kleinen sind ein bisschen weniger Plätze.
Okay, also Gedicht vorgetragen, die Menschen waren berührt.
Genau, Gedicht vorgetragen, die Menschen waren berührt und ja, ich hatte dann mal gegoogelt, wie wird man denn jetzt so Redner für Hochzeiten? Und ich habe einen ganz wunderbaren Mann getroffen, ich sage seinen Namen auch gerne, das ist der Robert Röck, der Redner ausgebildet hat, also der wirklich 1:1 Coachings für Redner gemacht hat und ich habe mich in diesen ganzen Ausbildungsdschungel, und es gibt wirklich tausende von Angeboten auf dem Markt, dann da durchgewuselt und habe gesagt, boah, bei Robert matcht es am meisten. Ja, und habe angefangen, bei Robert die Ausbildung zu machen und habe dann 2021 bin ich gestartet damit. Und man muss halt sagen, 2021 Ich habe damals 3 Hochzeiten gemacht, weil es war immer noch Corona und es war alles irgendwie wuselig und ich hatte ja auch diese Festanstellung noch und habe dann...
Die Festanstellung beim...
Beim Erdbeerhof.
Ach so, okay.
Genau. Mhm. Und habe dann aber gesagt, naja, ich guck mal, wie sich das so weiterentwickelt. Und 2022 hatte ich dann den Kalender plötzlich voll mit Hochzeiten.
Wow.
Es waren knapp 20 Hochzeiten, die da für den Sommer in meinem Kalender standen.
Und das war hauptsächlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda?
Internetseite, Mund-zu-Mund-Propaganda, Empfehlung,
ja.
Glückliche Zufälle,
schön.
Wobei es ja Zufälle in meinem Leben nicht gibt. Aber irgendwie hat sich alles gefügt. Und ich habe da auch gemerkt, so bei diesem Karlsjob, ich bin müde geworden, ich will den nicht mehr machen. So ein Jahr hat gereicht und ich brauche jetzt was Neues. Scanner-Typ, ne?
Mhm, genau, kenne ich auch.
Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn jetzt tun? Und bin halt erstmal ganz blindlings in dieses Thema Selbstständigkeit reingerutscht. Ich habe einfach gedacht, naja, dann gucke ich jetzt mal, wie das so ist, selbstständig zu sein. Und habe das wirklich mit einer absoluten kindlichen Naivität gemacht. Wo ich heute ganz häufig sage, boah, hätte ich das damals gewusst. Ich weiß nicht, ob ich den Schritt so schnell, so naiv gegangen wäre.
Ja, nur oft ist das ja der bessere Weg, ohne da so verkopft dran zu denken und Sorgen zu haben, was wäre, wenn, sondern einfach dieses Machen. Einfach machen, ausprobieren. Du hast ja auch ähnlich wie bei mir, wir haben ja keine großen Investitionen zu tätigen gehabt, um irgendwelche Produktionszahlen anzumieten, ne?
Warte mal, wir waren gerade bei, genau, ich wollte jetzt erzählen, wie ich zu den Beerdigungen gekommen bin.
Ja.
Das war nämlich auch wieder so eine göttliche Fügung, muss man dazu sagen. Ich habe damals ein Brautpaar gehabt, wir haben ein Traugespräch geführt und dann war es so, dass mich der Bräutigam 2 Tage später anrief und gesagt hat, mein Papa ist gestorben und ich möchte, dass du diese Rede hältst. Und dann hätte ich habe noch nie in meinem Leben vorher auf einem Friedhof gestanden.
Oh.
Und ich habe gedacht, ich wollte auch niemals Trauerrednerin werden.
Ja.
Ich habe gedacht, weiß ich nicht. Und ich hatte mir aber bei einem Bekannten von mir, der Bestattungshaus hat, das mal angeguckt im Vorfeld, weil ich dachte, naja, wie das manchmal so im Leben ist, ne? Ich habe gedacht, okay, wenn man so freier Redner ist, könnte man ja auch gegebenenfalls auf dem Friedhof stehen. Guckst du dir das mal an? Habe ich gemacht. Und habe das damals auch für okay befunden. Habe gedacht, ja, okay, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich mir immer vorstellen kann, aber es ist jetzt auch nicht so gruselig schlimm, wie ich so Beerdigungen in meinem Kopf hatte. Also ich hatte halt, als meine Oma verstorben ist, eine sehr gruselige Beerdigungserfahrung.
Da warst du wahrscheinlich auch noch jung, Kind?
Ich war 18.
Ja, 18, okay.
Der Bestatter kam zu spät.
Ach, Mensch.
Die Tür war abgeschlossen
und
er hat vor unseren Augen die Urne da reingetragen. Es war halt nicht so schön.
Nee.
Also wenn das so deine Erfahrung von Beerdigungen ist, dann empfindest du die erstmal als nicht so toll. Heute weiß ich, dass halt ganz viel mehr geht. Und ich habe damals auf dem Friedhof schon zu meinem Papa gesagt, ich möchte es eines Tages nicht besser machen, einfach anders. Ja, und dann war diese Chance von, ich kann jetzt eine Beerdigung machen.
War das denn noch vor der Hochzeit?
Ja, 6 Wochen vor der Hochzeit.
Wow.
Ich habe dann tatsächlich gesagt, ja, ich mache das. Ich stand auf dem Geburtstag einer Freundin und die hat zu mir gesagt, Antje, du musst es jetzt machen. Also haben wir das gemacht und es war tatsächlich eine wahnsinnig krasse Erfahrung. Also es war in einer Kirche. Ich wusste nicht, dass der Papa so bekannt war, wie er war.
Oh.
Es waren ungefähr 150 Menschen bei dieser Veranstaltung. Ja. Und es war eine sehr, sehr schöne Lebensabschiedsfeier, die wir da gemacht haben. Und ich erinnere mich noch, ich komme da rein und ich habe vorher noch nie vor einem Sarg gestanden. Ich kannte nur Urnen.
Wow.
Und er war da mit dem Sarg und ich dachte dann, okay, liegt da jetzt wirklich einer drin? So. Dann musste ich da meine Anlage so drumherum aufbauen und habe nur gedacht, oh Gott, hoffentlich geht der Deckel nicht auf. Was ja völlig absurd ist, weil der Deckel geht nicht mehr auf, der Mensch ist ja tot. Und dann sagt der Bestatter auch noch, er geht nochmal, der Bestattungshaus war nicht weit weg, er geht nochmal kurz rüber was holen. Und ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich mit dem allein. So. Ja, und am Ende war das halt wirklich, es war eine großartige Erfahrung, die ich da machen durfte. Der Sohn hat auch selber noch ein paar Worte gesagt. Ich habe den dann auch noch ein bisschen unterstützt dabei, die Worte zu finden. Und
schön.
Er hat einfach gesagt, es wäre schön, wenn du hinter mir stehst, dann weiß ich, ich kriege das hin. Und ja, das war halt so, wo ich gedacht habe, boah, krass, was das mit mir macht. Das ist nochmal ganz anders als das, was bei den Hochzeiten ist. Hochzeiten kannte ich, ne? Hochzeiten sind auch wunderschöne, emotionale Veranstaltungen. Aber Beerdigungen haben halt nochmal so einen emotionalen Tiefgang.
Ja.
Ja, und so ist meine Reise zur Trauerrednerin begonnen. Und ich hatte dann tatsächlich danach nochmal ein paar Beerdigungen, wo mich dann Bestatter gesehen haben, weil mich Privatleute, die mich kannten, angesprochen haben, kannst du die Rede halten? Das waren Leute, die mich kannten und denen ich das erzählt hatte. Und so habe ich halt Stück für Stück Flyer verteilt und bin halt in Geschäftspartner gekommen. Also auch wieder so eine so ein Zufall.
Es sollte so sein.
Es sollte so sein, ja.
Ja.
Und heute bin ich tatsächlich, ja, auf den Friedhöfen und auf den Hochzeitsschlössern dieser Welt unterwegs.
Wow, schön.
Ja.
Und das hört sich jetzt für mich an, als wenn es da keinen großen Unterschied gibt, ob Traurede oder Trauerrede. Siehst du dafür, also klar gibt es die Unterschiede, aber verbunden ist dieses eine Verbindungselement, die Emotionen, den Menschen eine schöne Situation zu ermöglichen. Siehst du für dich Unterschiede? Gibt es eine Sache, die du ein bisschen lieber magst als die andere? Hast du da irgendwelche, haderst du da manchmal mit dir? Oder wie kann ich mir das so vorstellen, dass du so beides so aus dir rausfließt? Du zeigst dir auch manchmal, wie du deine Reden schreibst und da sitzt du ja auch ein bisschen länger dran. Geht die eine Rede leichter von der Hand als die andere? Was, also nimm uns mal mit, wie du so rangehst an so einen Auftrag. Letztendlich ist es ja ein Auftrag. Und was da so bei dir vielleicht auch emotional so ein bisschen.
Sind jetzt viele Fragen, ich versuche die mal gerade so ein bisschen zu strukturieren.
Das kann ich sehr gut, ganz viele Fragen stellen.
Ich gehe mal auf das Thema Emotionen ein zuerst. Also tatsächlich ist es so, dass die Grundemotion, die immer da ist, für mich die Liebe ist. Es ist die Liebe zwischen zwei Menschen, über die ich reden darf. Und es ist die Liebe zu einer Person, die etwas auf dieser Welt hinterlassen hat. Und ja, natürlich, wir haben auch Brüche im Leben, ne? Gar keine Frage. Das klingt jetzt so blumig, malerisch dargestellt. Ja. Aber die Liebe ist schon eine Grundemotion, die da ist. Und rein rednerisch und rein von Herangehensweise ist das schon sehr, sehr ähnlich. Mhm. Also ich bekomme einen Auftrag, das heißt, mich ruft entweder ein Brautpaar an und sagt, hey, wir wollen heiraten und wünschen uns eine freie Trauung. Oder mich ruft ein Bestatter an und ich sage immer gerne, wenn ein Bestatter mich anruft, dann weiß ich, da geht es um ein verstorbenes Menschenleben. Mhm. Wenn ich sehe, Bestattung XY ruft bei mir an, dann weiß ich halt, da ist jemand verstorben. Und ja, da ist es dann so, dass ich erstmal rangehe, sage, ne, ja klar, ich kann an dem Termin, also das sind wir ganz, ganz klassisch, wir gleichen erstmal Termine ab und gucken, kann ich da sein, passt das von der Entfernung her, wobei ich da ja eigentlich sehr, also ich fahre überall hin, wo man mich
weit,
mag.
Ne? Mhm.
Genau. Und ja, dann ist es so, dass ich mit den Leuten einen Gesprächstermin vereinbare. Bei den Brautpaaren ist es so, dass wir erstmal einen Kennenlerntermin vereinbaren und wir erstmal gucken, okay, passt meine Dienstleistung zu den Wünschen, die sie haben? Und passe ich auch zu den Menschen, die mit mir arbeiten möchten? Weil gerade bei den Brautpaaren finde ich das schon sehr, sehr wichtig. Ein unfassbar wichtiges Element auf ihrer Hochzeit.
Mhm.
Mit dem Part, den ich mache, steht und fällt ganz, ganz viel.
Mhm.
Weil ich erzähle deren ganz persönliche Geschichte. Und ich kann das gut machen oder eben schlecht.
Ich glaube, du bist schon ein riesengroßer Part und hast eine dolle Bedeutung im Vorfeld. Wenn die mit dir zusammensitzen und ihre ganze Geschichte erzählen, die öffnen sich dir ja. Und ich glaube, da wird vielen auch erstmal bewusst, was haben sie jetzt hier vor und wer sind sie und ihre Liebe. Und also ich glaube, da machst du schon ganz viel für
das
die Paare. Ne?
Merken die aber im Vorfeld noch gar nicht.
Nee, das merken die nicht.
Das merken die erst, wenn die mit mir
richtig
in der Zusammenarbeit sind.
Genau.
Und im Recap, wenn diese ganze Reise gelaufen ist.
Ja,
ja. Ja, und dann ist es so, weil ich glaube, jetzt einfach bei dem Brautpaar-Thema, dass ich danach mit den Brautpaaren, dann kriegen die Post von mir per E-Mail, da gibt es dann den Termin, wo wir uns zum Traugespräch treffen und danach haben wir dann gemeinsam dieses Traugespräch und das wird mit Fragebögen vorbereitet. Also die bekommen von mir Fragebögen, die müssen sie auch ausfüllen und ich höre ganz oft, oh Antje, die Fragen waren aber ganz schön schwer.
Mhm.
Ja, natürlich, man beschäftigt sich jetzt nicht jeden Tag mit, was liebst du an deinem Partner?
Ja,
so,
ja.
Das kann ich schon verstehen. Männern fällt das meistens ein bisschen schwerer als Frauen.
Ja. Ja, aber das musst du ja machen, um nicht oberflächlich irgendwie eine 0815-Rede aus irgendeinem anderen Buch vorzutragen.
Kann man auch. Also man kann natürlich auch mit Schablonen arbeiten. Ne? Das gibt es auch immer wieder. Oder ich glaube, es ist auch eine Herangehensweise. Ne? Also ich mache meinen Job wirklich mit ganz, ganz viel Herz. Ich liebe, was ich tue. Und bei mir bekommt das Brautpaar eine 100% individuelle Rede. Genauso die Familie, die An- und Zugehörigen, mit denen ich arbeite, im Trauerfall. Die Menschen und ich treffen uns dann eben zu diesem Vorgespräch. Das ist sehr intensiv, dauert meistens so 3-4 Stunden. Meistens mache ich das gerne Freitagnachmittag zum Kaffee und Kuchen. Das ist immer ganz nett, so 16 Uhr. Und dann erzählen die mir tatsächlich ja alles, was sie mit mir teilen mögen. Und ich mache dann aus diesem ganzen Wust an Informationen, den ich dann aufnehme, eine Rede, indem ich das Ganze nochmal transkribiere und mich dann eben viele, viele Stunden, in der Regel sind es so zwischen 8 und 10 Stunden, die ich zum Schreiben brauche, setze ich mich dann hin und schreibe eben diese ganz persönliche Geschichte. Und dann kommt halt der Tag der Hochzeit Und bei dem Tag der Hochzeit ist es dann eben so, dass ich dort ungefähr 1,5-2 Stunden vorher da bin, Soundcheck mache und dann halte ich diese Rede. Vorher habe ich natürlich auch noch Absprachen mit dem Brautpaar, mit anderen Dienstleistern, wenn Musiker zum Beispiel dabei sind, dass das Ganze eben ein stimmiges Gesamtkonzept wird. Also ich würde sagen, ich bin viel mehr als Rednerin. Ich bin schon ein Stück weit Eventplanerin.
Genau, ich wollte gerade sagen, Projektleiterin, Eventmanagerin.
Genau. Und bei der Beerdigung ist es tatsächlich so, dass ich mit den Leuten am Telefon einen kurzen Recap mache und wir halt gucken, okay, was ist passiert, welche Situation. Meistens hat der Bestatter mich auch schon ein Stück weit aufgeklärt, gerade wenn es so um Suizidfälle oder Kindersterben und so geht, dass dann der Bestatter mir auch schon sagt, naja, Antje, das ist jetzt ein Fall, der ist vielleicht nicht so ganz einfach. Das ist schon ganz gut, weil dann kommst du nicht so...
Ein Zug im Wald.
Zug im Wald, spannend. Im Ruhrwald, wenn du hier eine Rede hältst, dann kommst du halt nicht in diesen Zugzwang, wenn die dir dann am Telefon das erste Mal erzählen, ja, er hat sich das Leben genommen. Und ich erzähle das gerade so, als wenn ich drüber wegbügel, aber ich gehe damit halt immer um. Ne? Deswegen erzähle ich darüber vielleicht ein bisschen anders, als wenn Leute das nicht jeden Tag erleben.
Ja, aber du musst ja auch diesen Abstand haben. Es wird ja auch nicht funktionieren, wenn du jedes Mal ganz tief betrübt wärst. Dann könntest du ja deine neutrale Stelle und diesen Überblick, den du ja gibst, gar nicht wahrnehmen, ne?
Und ich habe ganz viel Mitgefühl mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Aber es ist auch so, dass ich eine klare Grenze habe, wenn ich die Tür zumache, dann bin ich da auch raus. Dann bin ich wieder zurück in meinem Leben und das brauche ich auch, weil sonst bin ich falsch in diesem Beruf.
Ich wollte gerade sagen, es ist auch nicht kein Job für jeden. Also ich könnte es nicht, weil ich auch so sehr empathisch bin und mir würden immer die Tränen kommen oder ich wäre wütend oder was auch immer. Also sage ich jetzt, ne? Man weiß es nicht, aber da musst du für geboren sein. Das ist eine Berufung.
Ja,
ne?
Man kann aber auch das Selbstverständnis zum Sterben so ein bisschen entwickeln. Also,
es gehört zum Leben dazu.
Das zum Beispiel mache ich auch in Kursen mit Menschen, wo ich halt einfach mal diese Themen angucke, Sterben, Tod und Trauer. Ich habe mit Pflegekräften, FSJ dann angefangen und jetzt ist es an mich herangetreten worden. Mensch, Antje, kannst du das nicht für die breite Öffentlichkeit öffnen? Und jetzt gibt es tatsächlich einen Kurs, wo es, also Ende des Jahres, am 21.12., wo ich tatsächlich diesen Kurs einmal online für alle Menschen öffne und jeder mal dabei sein kann, ganz easy. Wir machen das zwischen 9 und 16 Uhr und es wird einfach so eine kleine Reise über diese Themen geben.
Ja, weil es ist so notwendig. In vielen anderen Gesellschaften und Kulturen wird ganz anders über den Tod gesprochen als bei uns.
Ja, richtig. Und jetzt, um das Prozedere nochmal abzuschließen, also ich treffe mich mit der Familie dann auch bei denen zu Hause. Wir sprechen halt ganz intensiv. Ich habe so einen Gesprächsleitfaden über die Person und aus diesen Informationen, ähnlich wie bei der Hochzeit dann auch, schreibe ich halt diese Rede. Dann treffen wir uns am Beerdigungstag am gewünschten Ort. Und es muss kein Friedhof sein. Das geht halt im Ruhrwald, im Ruhrforst, im Friedwald. Ich nenne sie mal alle, wie sie so heißen.
Ja.
Seebestattung. Ich kann das im eigenen Garten machen. Das wissen viele Menschen gar nicht. Was eigentlich alles möglich ist, ne? An Omas Lieblingsort zum Beispiel.
Ja.
Und es darf halt
weil
auch
es geht
jeder
da ja um den Moment, Abschied zu nehmen. Und das ist ja letztendlich egal, wo, ne?
Und ich hatte, das erzähle ich dir kurz, ich hatte eine wunderschöne Lebensabschiedsfeier vor ein paar Wochen. Die haben wir im Zelt, im eigenen Garten der verstorbenen Person gemacht.
Schön.
Und da war, also er wird ein Baum am Ende, ein Baum, den man jetzt nicht in einen Wald pflanzt, sondern ein Baum, der zurück in den Garten kommt. Er wird eine Rotbuche werden. Der hat ein großes Grundstück gehabt.
Ist es rechtlich erlaubt, dass die Urne zum Beispiel im eigenen Garten ist?
Nee, die Urne nicht, aber der Baum darf zurück in den eigenen Garten. Der darf dann zurückgepflanzt werden. Der geht in ein anderes Land nach, lass mich jetzt nicht lügen, Belgien, glaube ich, kann man es bringen. Und
gesehen.
Holland. Und es gibt noch ein drittes Land, in das man das bringen kann, die Asche.
Die Asche und die wird dann mit der Pflanzenerde an diese Pflanze.
Genau.
Genau, und dann kommt es, so einen Beitrag habe ich mal gesehen.
Genau, und dann kannst du das halt...
Weil das in Deutschland nicht erlaubt
ist. In Deutschland
ist
das noch nicht
Deswegen
erlaubt.
Deswegen muss man das ausführen.
Bestattungskultur ist in Deutschland auch immer noch sehr, sehr kalt und grau. Und da war es aber so, dass wir halt sehr, sehr offen sein durften mit allem, was wir gemacht haben. Wir haben ein Ritual mit eingebaut. Also wir haben für seinen Baum kleine Blätter beschrieben. Da hat jeder Hoffnung, Wunsch oder auch Erinnerungen draufschreiben dürfen. Und ich habe die Rede gehalten. Wir haben seine Musik gehört. Und wir haben danach dann noch ein großes Lebensfest gefeiert. Seinen Bikerkumpels im Garten.
Cool.
Und das war wirklich toll. Und wenn wir Beerdigung so öffnen, dann sage ich immer ganz gerne, dann kann Beerdigung genauso schön sein wie eine Hochzeit. Wir müssen uns nur trauen. Das muss Menschen wie mich und Gott sei Dank auch einige andere Kollegen geben, die halt vorangehen und sagen, hey, wir wollen schöne Lebensabschiedsfeiern machen und nicht traurige Trauerfeiern.
Ja, ja. Wenn ich dich so reden höre, dann siehst du da, dann hast du keine Lieblingsart von Rede. Dann ist dir das, oder gibt's nee. Das doch?
Nee, nee, tatsächlich.
Du fühlst in beide so rein.
Ich kann mich nicht festlegen.
Kannst dich nicht
festlegen.
Das ist
schwierig. Olli hat mir die Frage damals auch gestellt im Podcast. Und da habe ich gesagt, ich glaube, ich präferiere
musst du ja auch nicht.
Zu den Trauerfeiern. Aber ich weiß auch nicht so richtig. Und irgendwie sind es so beide. Also ich habe das Gefühl, bei den Trauerreden gibt es gerade noch mehr Arbeit, das publik zu machen, was halt möglich ist. Mhm. Und das macht mir Spaß, so da voranzugehen und zu sagen, hey, lass uns das mal anders machen und auch Ideen reinzugeben. Bei Hochzeiten ist das ja oft sehr vorgefertigt, wobei Brautpaare auch immer individueller gerade ihre Hochzeiten gestalten wollen. Und deswegen würde ich sagen, nee, so eine richtige Sache, wo ich mich festlege, habe ich gar nicht. Ich glaube, was mir dazwischen halt Spaß macht, ist wirklich auch mal so ganz platt gesagt, mal eine Moderation zu machen.
Ja.
Weil das einfach nochmal ganz anders ist. Da kann ich mit viel weniger Emotionen auch einfach rangehen. Und das macht mir zwischendurch einfach Spaß. Mhm. Und dieses, das klingt jetzt auch wieder so doof, so stumpf, da einfach mal rangehen zu können und sagen zu können, Mensch.
Das jetzt, braucht unser Gehirn auch,
Jetzt
dass die andere Gehirnhälfte mal wieder in Anspruch genommen wird.
In Anführungsstrichen im Fernsehstudio, habe ein Interview, ich weiß, es geht um den Wolf, ich stelle den Leuten ein paar Fragen um den Wolf und die antworten mir und es ist ein Frage-Antwort-Spiel.
Ja.
Oder ich stehe auf einer Bühne, ich habe vor kurzem eine kleinere Gesundheitsmesse moderiert und ich muss halt wirklich nur dafür sorgen, dass dieser Ablauf von dieser Messe funktioniert.
Ja.
Und das ist natürlich für mich als Moderatorin ein Stück weit manchmal leichter, wo ich mich immer freue, wenn solche Aufträge manchmal auch einfach
die Mischung macht's, ne?
Genau, es macht die Mischung.
Die Mischung, das ist wie bei mir, nur 8 Stunden sitzen und schreiben könnte ich auch gar nicht mehr körperlich, aber 8 Stunden durch den Wald gehen kann ich auch nicht. Also diese Mischung.
Und ich glaube, das ist am Ende das, was wir ja auch uns erlauben dürfen, in der Selbstständigkeit diese Freiheit zu haben.
Genau.
Was wir eben machen.
Das lenkt mich schön über. Du hast vorhin gesagt, du bist so, gutgläubig oder ahnungslos in die Selbstständigkeit reingerutscht. Und jetzt kam das Stichwort gerade wieder. Wir möchten ja hier auch immer so ein bisschen Erfahrung weitergeben, Tipps geben. Erzähl doch mal, was so in diesem Reinrutschen in deine Selbstständigkeit deine 3 größten Herausforderungen waren. Oder vielleicht hast du auch gerade noch Herausforderungen.
Ja.
Und dann anschließend auch vielleicht, was für Tipps du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben kannst.
Also meine allergrößte Herausforderung ist das Thema Buchhaltung und Steuern. Und ich glaube, damit bin ich nicht allein auf dieser Welt.
Nein,
ich weiß, dass ich damit nicht allein auf dieser Welt bin. Und ich frage mich, warum Deutschland es gerade auch uns Künstlern, ich zähle mich auch zu den Künstlern dazu, so schwer macht. Ich darf zum Beispiel nicht in der KSK sein, weil ich in Deutschland nicht als Künstlerin oder als publizierende Person. Ich weiß auch nicht, was ich bin. Ich bin als Journalistin gelistet, aber irgendwie auch nicht.
Ich wollte gerade fragen, hast du ein Gewerbe angemeldet?
Nee,
du bist frei.
Ich bin freiberuflich.
Genau,
ich bin freiberufliche Journalistin, auch laut Steueranmeldungsbescheid.
Ja.
Aber gut, ich muss halt 51% journalistische Tätigkeit machen, publizierende Tätigkeiten, um in die KSK zu treten. Oder ich muss Sängerin sein und Rednerin, dann würde das auch wieder funktionieren.
Ah.
Dann muss ich aber 51% mit Musik verdienen. Nun will mich keiner reden hören und Journalismus, so viel Zeit habe ich leider nicht für Journalismus.
Ja.
Deswegen
keiner will dich singen hören, wolltest du sagen?
Unbedingt nicht, nein.
Ja, weil du hast gesagt, keiner will mich reden
nein,
hören.
Nein, keiner will mich singen hören.
Sorry.
Singen möchte mich keiner hören. Das kann ich nur unter der Dusche und im Auto gut und dann auch nur zu schlechtem Schlager. Möchte keiner.
Also das ist eine Hürde.
Ansonsten,
für mich ist das auch eine Hürde. Alles, was mit Zahlen zu tun hat, mag ich nicht so. Aber ich habe das von Anfang an outgesourced. Also ich habe eine Steuerberaterin, der schicke ich all meine monatlichen Rechnungen, Ausgaben, Einnahmen, mache das noch in der Excel-Tabelle, das kriege ich hin. Und dann habe ich nie was zu tun gehabt mit Einreichen, Finanzamt, Jahresauswertung etc.
Ich lerne das gerade schmerzlich, wie man das jetzt wirklich
macht. Warum quält man sich damit?
Also ich habe es einfach auch nicht gut strukturiert. Ich habe einfach monatelang die Belege gesammelt, sie irgendwann zu einer Assistentin gegeben und die sollte sie dann eintickern. Und ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das möchten wir jetzt auch gar nicht weiter vertiefen. Das ist so ein Thema, was mir schwer gefallen ist.
Ja.
Das ganze Thema Notfallkoffer und Prozesse ist mir total schwer gefallen, weil meine Aufgaben so komplex sind, dass wenn jetzt wirklich, der Fall X eintritt, ich komme ins Krankenhaus und ein anderer muss meine Rede halten. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das jetzt für eine Person aufbereiten soll, weil
das
es klebt
ja
alles
schwierig
an meiner Person.
Ja. Ich kenne dieses Thema Notfallkoffer aus größeren Unternehmen. Ne? Wenn wirklich mit der Geschäftsführung was ist, wer der nachrutscht, wer welche Verantwortlichkeiten hat, wer welche Passwörter kennt etc.
Genau.
Aber bei mir selbst, ich weiß, ich habe einen Ordner angelegt nach meinem Gründungskurs. Da gab es einen kleinen Notfallordner, dass ich da meine ganzen Passwörter eigentlich hätte hinterlegen müssen, dass da meine Logofarben, also alles, was so wichtig ist oder alle Mitgliedschaften, alle Anmeldungen, dass das alles in einem Ordner ist und ich hätte das meinem Mann oder wem auch immer immer dann geben können, dass der überall wenigstens anruft und Bescheid sagt, dass irgendwas ist. Aber ich habe mir nicht überlegt, wer, wenn ich nicht kann, wer dann meine Aufträge weiterführt. Müsste
genau.
Man eigentlich, aber das ist bei Solo-Selbstständigen...
Das finde ich ist eine Riesenherausforderung, die auch immer noch da ist und die ich auch als Riesenherausforderung sehe, gerade weil bei mir die Aufträge ja so sind, also die Familie möchte schon gern, dass da jemand steht und redet, ne?
Ja,
so.
Ja.
Und ich möchte natürlich nicht,
dass... Und wenn du krank wirst,
richtig. Ja. Also wenn ich krank bin, stehe ich meistens trotzdem da und ich bin aber sehr selten krank.
Ja.
Das ist einfach sehr, sehr positiv für mich und trotzdem ist das schon auch eine Herausforderung,
ja, muss man einfach sagen. Ja, das glaube ich. Und ich finde es total wichtig, dass du das ansprichst, weil da müssten wir uns Gedanken drüber machen.
Auf jeden Fall.
Weil wahrscheinlich haben ganz viele da noch nie drüber nachgedacht. Ja, dann fällt es einfach aus. Aber was ist dann mit Schadensersatz? Und wir wollen ja nicht, dass es dann gar nicht stattfindet. Da sollte man vielleicht sich mal hinsetzen und ein bisschen Brainstorming machen und gucken, was für Möglichkeiten es gibt. Ne?
Und ich sage immer, ich kann nicht meine beste Freundin oder meine Mutti da hinstellen,
sondern
das muss schon ein Profi sein. Und
das
ist halt schwierig. Gerade im Sommer bei den Hochzeiten, meine Rednerkollegen, wenn ich krank bin, die sind natürlich auch auf Hochzeiten unterwegs.
Mhm.
So, wer steht denn dann da? Also das sind so Sachen, das setzt mich auch immer noch vor Herausforderungen. Und ich habe auch noch keine abschließende Lösung gefunden, aber auch das ist in Ordnung.
Habt ihr so eine Vereinigung, einen Verband von Trau- und Trauerrednern, wo du dich auch beruflich, fachlich austauschen kannst und wo man mal so ein bisschen Unterstützung finden könnte?
Also es gibt so kleinere Netzwerke, die wir gebaut haben tatsächlich, aber so einen richtigen Fachverband gibt es in Deutschland jetzt noch nicht, was ich sehr schade finde.
Ja, weil es gibt ja eigentlich für jede kleine Nische irgendwelche Verbände und Organisationen.
Genau, also das ist jetzt, also es kann auch sein, ich will keine falschen Angaben machen, dass es gibt und ich kenne das nicht, aber es gibt jetzt keinen riesengroßen Verband, Verein, wo ich jetzt sagen würde, da kann man sich jetzt andocken, jetzt zum Beispiel wie die German Speakers Association für Top-Speaker zum Beispiel. Also sowas habe ich jetzt für Trau- und Trauerredner noch nicht gefunden. Ist vielleicht eine Sache, die ich mal selber gründen könnte.
Ich wollte gerade sagen, da bist du doch die prädestinierte Fachfrau für, sowas mal in die Wege zu leiten.
Ja,
ja, und
das war Nummer zwei.
Genau,
Herausforderung Nummer zwei. Herausforderungen gefragt. Da gibt es bestimmt Herausforderungen. Also was ich gerade als große Herausforderung für mich persönlich sehe, ist das Thema, man denkt, ja, wenn man mich reden hört, ich arbeite sehr, sehr viel mit Menschen. Mhm. Und das ist auch so, dass ich viel mit Menschen arbeite. Nur muss man einfach sagen, ich arbeite auch sehr, sehr viel zu Hause.
Ja.
Und ich arbeite halt in meinem Büro, in meinem Zuhause. Und ich lebe auch noch alleine.
Ja.
Und für mich verschwimmen gerade so sehr diese Grenzen zwischen Beruf und Privatleben.
Mhm.
Und ich merke für mich, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Und dass ich gerne wieder ein Team haben möchte, mit dem ich arbeite.
Ja.
Weil mir dieses ständige Alleinsein auch für meine Ideen nicht gut tut.
Ja.
Ich bin jemand, der wahnsinnig gut Ideen reingeben kann. Mir fällt aber die alleinige Umsetzung total schwer.
Mhm.
Und da merke ich gerade wieder für mich jetzt so nach, ich bin jetzt, also ich mache das Ganze mit Vorbereitung jetzt 4 Jahre lang, dass es mir besser getan hat, als ich wirklich noch in so einer Konstruktion war, wo ich ein Team hatte, für mich persönlich. Ich glaube, das ist auch noch eine Riesenherausforderung, an der ich aber zum Beispiel aktuell auch dran bin zu arbeiten.
Auch das haben viele und gerade deine Vorrednerin im Podcast mit Marleen hat sie ja das gleiche Thema.
Mhm.
Dass es ihr einfach zu einsam war und sie dieses alleine sein, alleine Ideen reinbringen, alleine umsetzen, alleine reflektieren, das ist so schwer.
Ja.
Und ich glaube, so geht es ganz vielen. Und so sind ja auch meine Netzwerkveranstaltungen, Networkings entstanden, weil es allen Solo-Selbstständigen oder vielen so geht. Und dass man sich dann einfach Möglichkeiten schafft, Angebote kreiert, wo man sich austauschen kann.
Ja, das ist so wichtig. Und da merke ich für mich aber auch gerade, also auch mit dem Sterbethema zum Beispiel, denke ich mir manchmal, boah, ich würde mich gerne abgrenzen und hätte gerne einen geschlossenen Raum, in dem ich halt meinen Laptop zuklappe, nach Hause gehe und dann habe ich zu Hause.
Ja.
Und nicht, also es kommen manchmal auch Menschen zu mir, also Brautpaare kommen immer generell zu mir für die Gespräche, zu Trauerfamilien fahre ich halt eher raus und trotzdem nehme ich ja die Geschichten alle mit nach Hause.
Richtig, und die Energien sind bei dir im
Haus. Genau. Und ich habe mit Ulrike ja auch in der Feng Shui-Beratung fürs Büro gemacht und da hat sie mir auch gesagt, naja, Antje, du musst halt ein bisschen aufpassen, weil du nimmst halt alle Energie mit in dein Zuhause.
Ja.
Und da merke ich halt für mich gerade, dass das eine Herausforderung ist, an der ich arbeiten darf. Und ich finde aber, es macht auch keinen Sinn mehr, jetzt einfach irgendwo ein Büro anzumieten und
wo
auch alleine
dann auch
zu
alleine
sein.
Bist. Richtig.
So, genau.
Und richtig.
Coworking Space.
Ja, das gibt es ja auch schon auch im ländlichen Bereich ganz tolle Angebote. Ne? Aber ich weiß auch nicht, ob es was für mich wäre.
Ich glaube, ich würde nicht hinfahren am Ende.
Ja.
Weil dann wäre es mir doch zu bequem, ich kann meinen Kaffee auch zu Hause trinken.
Richtig. Und den Laptop hast du zu Hause. Und
genau.
Ja.
Und ja, also da würde ich gerne was erschaffen, wo ich halt noch mehr mit anderen zusammenarbeiten kann, die vielleicht auch branchenähnlich arbeiten. Weil dann kann man sich doch nochmal anders austauschen.
Ja, ja.
Als wenn ich jetzt halt, ich sag mal, ich brauche jetzt nicht mit Leuten zusammensitzen, die Versicherungen machen.
Ja, Ja, nee, du brauchst den fachlichen Austausch.
Genau.
Genau. Es bedarf so mehrere Netzwerke, finde ich. Es bedarf was ganz Artfremdes, dass wir mal runterkommen von unserem. Wir hatten das gerade, das war bei meinem Seminar am Dienstag. Da erzählte ich, dass, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich so ein bisschen traurig war, dass mein alter Freundeskreis so gar nicht nachgefragt hat, wie es mir in meiner Selbstständigkeit geht. Und da war ich lange sehr traurig drüber, bis ich dann aber irgendwann gesagt habe, das machen sie nicht mit Absicht. Also sie sind halt in einer ganz anderen Bubble als ich jetzt, haben ganz andere Themen. Und als ich das erzählte, da sagte jemand, ich kenne genau das andere Beispiel. Ich wollte, dass man mich fragt, wie es mir in meinem Business geht. Und er sagt, er hatte einen Freund, der hat sich auch selbstständig gemacht. Und natürlich fragt er ihn immer, hey, und wie geht's? Und was macht dein Business? Und da hat dann der Freund zu ihm gesagt, oh, bitte frag mich nicht mehr. Es ist gerade so anstrengend und mit Mitarbeitern. Und ich kann diese Frage einfach nicht mehr hören. Und ich möchte, wenn wir zusammen sind, einfach über was ganz anderes reden als über mein Business. Deswegen finde ich, brauchen wir so beide Netzwerke. Ja, dass wir komplett abschalten können und ein bisschen innere Kind spielen lassen können und uns über Frühjahr unterhalten oder was auch immer. Oder ein Hobby zusammen machen, aber dann auch diese fachlichen Netzwerke. Ne?
Und ich muss eine Sache sagen, ich habe wunderbare Freunde und auch eine wunderbare Familie, die mich unfassbar in allen Dingen, die ich tue, unterstützt. Also vor allem meine Freundinnen, die sind anfangs mit mir auf jede Messe gefahren. Die gucken sich, also ich habe wirklich...
Auf was für Messen fährst du denn da?
Hochzeitsmessen.
Ah, stimmt.
Meine Cousine liest jede Rede gegen. Bei mir bekommen alle im Nachgang, alle Trauerfamilien bekommen im Nachgang die Rede zum Nachlesen.
Schön.
Und sie liest jede Rede und kontrolliert sie nochmal auf Fehler, auf Komma, Rechtschreibung etc. Weil wenn man so viel schreibt, da hauen sich irgendwann...
Ja, du siehst den Wald vor lauter Bäumen
nicht. Ne? Und da bin ich ihr so, so dankbar, dass sie das macht. Ich schreibe ihr dann immer nur morgens, du, ich habe eine Rede, kannst du die gegenlesen, dass ich die dann ein, zwei Tage später rausschicken kann.
Ja.
Und auch bei Fotoshootings, wenn ich so Pro Bono Fotoshootings mache, die ich mit anderen Dienstleistern zusammen mache, um eben darzustellen, wie sieht so eine Trauerrede, wie kann es aussehen, wie kann so eine Hochzeit aussehen, dass dann auch meine Freundinnen als Statisten mitkommen und immer irgendwie mit dabei sind. Mhm. Und ja, auch meine Familie da einfach auch in Situationen. Dieses Jahr war es halt auch so, dass ich selber an ganz vielen Punkten war, wo ich so dachte, boah, puh, will ich das gerade alles so, wie es ist, noch haben, weil diese Einsamkeit einfach so sehr stark da reinkam und meine Familie mich da sehr, sehr unterstützt hat und auch gesagt hat, naja, komm, Antje, du findest bestimmt auch Mittel und Wege und da bin ich denen einfach so, so dankbar, dass sie einfach da sind und dass sie an mich glauben, wenn ich nicht mehr an mich glaube. Denn genau, so die Leute brauchen wir eben auch. Ne? Wer motiviert den Motivator?
Richtig.
Und ich bin ja ständig Motivatorin für andere und wir brauchen eben auch dann Menschen, die uns einfach mal motivieren oder die uns auch mal einen Arm nehmen und sagen, weißt du was, ist auch alles gar nicht so schlimm. Das brauchst halt auch.
Ja.
Ja. Wow. Annette, hast du noch eine Frage?
Ja. Manchmal denke ich auch, darf ich das jetzt fragen oder nicht? Wegen Einsamkeit. Dann kam gleich wieder so ein lustiger Gedanke von mir. Wollen wir hier einen Aufruf für nette Herren machen? Nein, also...
Das ist total lustig. Ich war bei einer NDR-Show, das muss ich dir jetzt erzählen. Ich war bei einer NDR-Show bei Die Leuchte des Nordens als Kandidatin und du musst eine lustige Geschichte über dich rausfinden. Also du musst dem eine lustige Geschichte
erzählen. So als Bewerbung sozusagen?
Als Anteaser für die Sendung. Und dann habe ich halt gesagt, naja, ich würde gerne was über meinen Beruf erzählen. Ich habe den schönsten Beruf der Welt. Und dann sagt er zu mir, sind Sie Single? Sag ich, ja. Dann sagt er, wir könnten doch einen Aufruf starten mit Ihrem Beruf, dass Sie auch gerne heiraten möchten. Da habe ich gesagt, ich glaube, das finde ich doof. Weil ich finde immer auch bei der Liebe, und dann arbeite ich auch viel mit der Liebe, das muss ich einfach finden. Und ich denke immer, irgendwann, da wird schon auch der Richtige vor mir stehen und dann werde ich es merken, oder nicht?
Genau. Alles zu seiner Zeit. Das ist ja so, das sage ich mir ja auch, wenn manche Sachen halt jetzt nicht passieren, obwohl ich sie mir so doll wünsche. Aber alles hat seine Zeit. Wenn es jetzt nicht ist, soll es jetzt noch nicht sein. Du hast wahrscheinlich jetzt noch einen anderen Auftrag, als dich um jemanden zu kümmern, eine Familie zu gründen, ne?
Und dennoch muss ich ja sagen, ich werde ja bald 30.
Ja, aber trotzdem bist du noch so jung.
Man merkt aber dann, irgendwann kommt man in so eine Überlegung, wo man sich so denkt, okay, so Kind, Familie, will ich das nicht? Weil man hat ja doch nur dann diese 10 Jahre noch, wo man sich halt Gedanken darum machen kann. Aber aktuell, sage ich dir ehrlich, Familie und Kind ist weit weg von mir.
Ja, ja.
Und das ist okay.
Genau.
Das darf auch genauso sein. Ich möchte gerade gerne mehr reisen. Also für mich privat mehr reisen, die Welt entdecken. Und das muss natürlich vereinbar sein mit meinem Job und gerade mit den Trauerreden. Das sind halt Aufträge, die du innerhalb von 2-3 Wochen erledigst. Ne? Also das ist halt schwer planbar.
Ja, und wenn ich so an dein Pensum im Sommer, wenn dann die ganzen Hochzeiten sind, da bist du ja wirklich jedes Wochenende unterwegs gewesen. Dann die Vorbereitung dafür. Also das ist schon...
Ich habe für mich auch gesagt, ich trete einen Schritt zurück nächstes Jahr und ich werde nächstes Jahr nur noch 20 exklusive Hochzeiten machen und werde nicht mehr jedes Wochenende auf Hochzeiten stehen, weil ich bin auch immer diejenige, die zu spät zu Geburtstagen kommt, die absagen muss bei anderen Veranstaltungen, die dann eben im privaten Umfeld unterwegs sind oder wo gesagt wird, naja, Antje laden wir gar nicht mehr ein, weil die kommt ja sowieso nicht.
Ja, schade. Ja.
Und da habe ich für mich gesagt, ich möchte nicht mehr jedes Wochenende auf Hochzeiten stehen. Ich möchte auch wieder ein bisschen mehr mein Leben präferieren und in den Vordergrund stellen. Und deswegen wird es nächstes Jahr nur noch exklusiv 20 Hochzeiten zwischen Mai und September geben. Und wenn jemand im Winter heiraten möchte, dann natürlich sehr, sehr gerne, ja, weil da ist natürlich weniger an Hochzeiten zu tun.
Ja, das ist so ganz wichtig für dich, gerade auch mit diesem Einsamkeitsthema, diese Work-Life-Balance, ne? Dass du wirklich da auch so Trennung machst. Ich habe auch das Problem, weil ich ja auch mein Büro zu Hause habe und ich sehe tatsächlich auch, wenn ich abends auf der Couch sitze, wir haben da eine Glastür zu meinem Büro. Es ist immer alles gut aufgeräumt, aber trotzdem sehe ich da immer meinen Schreibtisch und es ist, ach, jetzt kannst du noch mal schnell was schreiben.
Richtig.
Ne? Und ich bin, ja, ich sage immer, es ist mein Baby und meine Kinder habe ich ja auch nicht irgendwie abgestellt und war dann mal keine Mutter, aber ich höre immer wieder von vielen auch so erfahrenen Coaches, es ist so wichtig, diese Trennung zwischen privat und beruflich
und das ist
auch zu Hause
so
hinzukriegen.
Es ist, und das ist wirklich was wir alle lernen dürfen. Und ich glaube, dass wir da alle auch noch Nachholbedarf haben, die als Selbstständige unterwegs sind, weil du plötzlich denkst, als ich angefangen habe, war das so, dass ich dachte, ich lebe ja so noch für dieses Business.
Ja,
und jetzt dieses Jahr, so mit dem vierten Jahr, merke ich einfach, nee, es gibt auch noch Antje ohne dieses ganze Personal Branding und ohne Hochzeiten und ohne Trauer und ohne alles Mögliche. Es gibt auch einfach nur Antje, die Person, die Spaß am Leben hat.
Genau, ganz genau. Und das dürfen wir nicht vergessen.
Voll.
Und das ist doch schon ein schöner Tipp. Ich hatte dich ja noch um 3 Tipps für Selbstständige, vielleicht auch für Freiberufler ganz konkret in dem Fall gebeten. Das wäre schon mal einer. Achtet auf eure Self-Care, ne? Auf eure Balance. Fallen dir noch 2 andere Sachen ein?
Lass mich mal ganz kurz drüber nachdenken. Ich finde immer, mach, was dir auch gerade gut tut. Mhm. Also wenn du jetzt für dich gerade merkst, der Weg ist nicht mehr der richtige, dann such dir einen neuen oder guck einfach, was du gerade brauchst. Ne? Das hat auch wieder mit Selfcare zu tun, aber folg auch einfach dem Weg, ohne zu wissen, wo das Ziel ist. Und das sage ich jetzt hier so total schlaumeierisch. Ich will auch immer ein Ziel haben, hinter dem ich hinterherlaufe. Es ist manchmal aber auch einfach gut, in den Weg zu vertrauen.
Ja, so wie du deine Selbstständigkeit gestartet
bist.
Du hast das zwar so ein bisschen so negativ tituliert, aber genau das ist es eigentlich, was du jetzt sagst. Geh doch einfach erstmal los und guck dann.
Genau, und guck dann, was kommt.
Das geht vielleicht nicht bei allen Jobs, die man sich wünscht, als Selbstständige auszuführen. Aber bei vielen, gerade diese freiberuflichen Sachen, kann man das doch gut machen.
Also wenn du jetzt, ich sag mal, eine dicke Produktionsfirma brauchst.
Richtig, dann solltest du natürlich nicht unvorbereitet einfach mal loslaufen. Ne?
Wenn du dann 2,5 Millionen investieren musst vorher, ist schwierig, wenn du dann sagst, mach ich jetzt einfach mal so. Aber ich glaube wirklich, in diesen solo-selbstständigen, künstlerischen Geschichten ist das total
gut
möglich.
Kann man das gut machen.
Genau, wir haben hier schon wieder den Zug, lustigerweise. Und ein dritter Tipp ist tatsächlich Netzwerken. Mhm. Ich finde es so, so wichtig, mich zu vernetzwerken mit allen möglichen Menschen. Ne? Also ob das jetzt so wie bei uns ist, ich meine, wir machen jetzt ja auch schon irgendwie ähnliche Sachen, aber auch sehr unterschiedliche Dinge. Aber einfach zu wissen, wer in deinem Umfeld ist auch solo-selbstständig, was machen die? Und dir unterschiedliche Netzwerke zu suchen, weil Netzwerke sind für mich auch das, was mich über schwere Zeiten trägt. Mhm. Und ich sehe dann einfach, die Leute sitzen im gleichen Boot wie ich.
Ja, und dass man nicht alleine ist.
Ja.
Ne?
Und
dass es anderen
so
genauso geht.
Wertvoll und so wichtig. Und das ist für mich so der Riesentipp. Geh los, vernetz dich mit anderen. Und Netzwerken, wenn du es richtig machst, ist anstrengend. Das ist nicht Kaffee trinken miteinander. Aber
auch das erkennen manche nicht ganz so. Sie sehen das dann als Kaffee trinken.
Ja.
Aber es werden keine Kontakte ausgetauscht. Es wird nicht um Hilfe gebeten. Wir müssen ja auch, wenn wir was möchten, wir müssen rausgehen und sagen, ey Leute, kennt jemand irgendjemanden, der mir da und dabei helfen kann? Auch das machen noch nicht alle. Ich bin da auch ein bisschen luscheriger geworden. Zum Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich das sehr gut gemacht und habe auch Bücher über das Netzwerken gelesen. Und jetzt denke ich, Annette, manchmal bist du auch nur bei der Veranstaltung, machst ein bisschen Smalltalk, aber du gehst mit keinem neuen Input irgendwie so raus. Und da muss man auch dran denken an dem Abend, dass man sagt, okay, wen möchte ich jetzt ansprechen, von wem möchte ich die Visitenkarte mitnehmen?
Ne? Da kommt aber dieses Einsamkeitsthema auch wieder rein. Wir wollen auch einfach nur mit jemandem uns unterhalten.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, das verschwimmt ganz, ganz doll in diesen Netzwerkgeschichten.
Ja,
aber ich glaube, es darf auch irgendwie beides da sein. Und Ja, ich habe mittlerweile
und nicht alles immer so, weil das Buch das sagt, müssen wir das jetzt so machen. Das ist so dieses typisch Deutsche und wir wollen ja auch ein bisschen entspannter werden. Ich war gestern Abend gerade mit Freunden im Kino. Der alte weiße Mann, sehr empfehlenswert. Diese ganzen Klischees, diese ganzen Vorurteile und hinterher saß ich dann so, habe gedacht, wie gut, dass wir Deutschen auch mal über uns selbst lachen können.
Voll.
Und wie wichtig das ist, dass wir uns auch mal auf die Schippe nehmen und unsere ganzen Regularien, natürlich ging es da ganz toll ums Gendern und LGBTQ und was nicht alles, ne? Aber ja, das ist so wichtig, dass immer nicht dieses akkurate, ernste, strenge Deutsche, ne?
Und das dürfen wir rausnehmen, ganz genau. Und ich glaube, dass die Zukunft weiblich ist.
Ja.
Sehr weiblich. Und mit der Weiblichkeit werden sich auch gerade diese harten, strengen Strukturen auflösen.
Ja.
Und wir werden ein bisschen weicher, smarter.
Ja.
Und das, ich freue mich da wahnsinnig drauf.
Auch das sagt ja unsere Feng Shui-Ulrike,
dass
das Zeitalter der Frauen angebrochen ist.
Und ich bin ja auch eine ganz große Befechterin davon. Ich erlebe auf dem Friedhof ja auch viele Männer, ne? Die Männer mitzunehmen und nicht mein weibliches Ding durchzuziehen, sondern auch zu sagen, hey, es funktioniert nur, wenn ich die Männer mit an die Hand nehme und auch wir gemeinsam Dinge machen. Und also ich bin mittlerweile auch so, früher habe ich mich nie getraut, über Spiritualität zu reden und heute denke ich mir, ach komm, ich bringe das mit rein und plötzlich merke ich, dass die Leute sich öffnen.
Ja.
Das ist so spannend.
Ja. Das Gleiche habe ich ja auch mit meiner Fotografin-Freundin Christiane, die ja auch noch Schamanin ist und seit 12 Jahren das eigentlich schon ist, aber sich nie getraut hat.
Krass.
Und auf einmal ist diese Zeit da, dass die Leute offener sind, moderne Spiritualität, Magie in den Alltag bringen. Das macht ja auch so vieles leichter.
Voll.
Und da sind wir beide auch gerade, wir haben noch so unsere kleinen inneren Blockaden. Ich bin halt als die Schrittemacherin bekannt, sie ist als die Fotografin bekannt und auf einmal denken wir, dass die Leute denken, was ist mit den beiden nicht in Ordnung, warum machen die jetzt hier was mit Spiritualität? Aber es ist die Zeit reif dafür und die Leute suchen nach Halt, suchen nach Ritualen, suchen nach gemeinsam einfach abends zusammensitzen, in die Karten gucken, was auch immer man da. Und das hat nichts mit Esoterik und Muschibubu und was nicht alles zu
gar
tun.
Nicht.
Es ist angekommen in der Gesellschaft und das müssen wir einfach, da müssen wir selbstbewusst mit umgehen, dass uns das wichtig ist und so geben wir das weiter.
Und Waldbaden ist auch spirituell in meinen Augen.
Richtig.
So, also irgendwie passen die Dinge dann doch immer alles zusammen.
Ja, es passt irgendwie alles zusammen.
Es ist wieder nur unser Kopf, der uns dann sagt, nee, aber wir können das jetzt nicht machen, weil.
Ja, genau.
Ja.
Schön, meine Liebe. Wir wollten nochmal zu der Anfangsfrage zurückkommen oder wo du schon anfangen wolltest mit deiner Vision und Zukunftspläne. Nimm uns da nochmal ganz kurz mit. Hast du eine Vision? Hast du ein konkretes Projekt, was du demnächst angehen möchtest? Was sind berufliche, private Ziele? Erzähl uns davon noch ein bisschen.
Genau, also was ich jetzt auf jeden Fall mit etabliere gerade, was auch schon immer so Stück für Stück auch bei Instagram zu sehen ist, ist, es sind immer mehr Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben, Antje, ich würde gerne von dir lernen. Und ich habe das jetzt aufgenommen und habe gesagt, okay, wenn Menschen von mir lernen wollen, dann bringe ich ihnen doch das Ganze bei, wie man Trau- und Trauerredner wird, wie man gut performt und wie man seine Rednerpersönlichkeit entwickelt. Also bei mir ist der Schwerpunkt jetzt gar nicht so sehr auf dieses Business-Thema, natürlich schon auch, dass ich Leuten auch erkläre, wie mache ich das mit Marketing und so weiter. Aber es geht mir vor allem darum, Leuten beizubringen, ich bin ja studierte Germanistin, wie schreibe ich eine richtig gute Rede? Was gehört da rein?
Ja.
Und wie präsentiere ich mich denn auch? Wie werde ich eine richtige Rednerpersönlichkeit? Natürlich bekommen sie auch Skills an die Hand, wie sie eine gute Kommunikation machen mit den Brautpaaren und Familien. Und es wird auch darum gehen, wie ist eigentlich so dieser Prozess von Anruf bis Auftrag sozusagen, bis fertiger Auftrag. Ja, und das wird so ein großes Ganzes werden. Ich mache jetzt gerade erstmal 1:1 Coachings und im nächsten Jahr ist die Vision, dass Ende des nächsten Jahres auch ein Mentoring-Programm dann steht, was on und offline miteinander verbunden ist. Wie das alles aussehen wird, das steht noch in der Zukunft. Aber das ist auf jeden Fall da, dass ich immer mehr Redner unterstütze dabei, eben auch wirklich gut zu sein. Auch Leute, die schon ganz lange aktiv sind und sagen, Mensch, aber irgendwas fehlt mir in meiner Präsenz noch oder in dem, wie ich Reden halte, die dürfen auch gerne zu mir kommen. Und ja, das ist eine Sache, die mir auch ganz doll am Herzen liegt und die mir ganz, ganz viel Spaß macht. Und ich bin ja mittlerweile ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin und werde auch das Thema jetzt immer mehr Stück für Stück mit aufnehmen, indem ich halt Inhouse-Schulungen mache für Pflegekräfte und für Bundesfreiwillige, was ich auch letztes Jahr schon gemacht habe.
Da sagtest du ja vorhin schon Datum, jetzt im Dezember,
20.
Dezember?
Genau, 20. Dezember, 20. oder 21. Das kann ich dir aber nochmal sagen. Und da wird es eben jetzt auch für die breite Öffentlichkeit Aufklärungskurse geben zum Thema Sterben, Trauer, Verlust. Denn wir trauern nicht nur dann, wenn wir jemanden verloren haben, der uns lieb war, sondern auch, wenn wir einen Job verlieren und eine Beziehung verlieren.
Ja.
Und dieses große Ganze, Das wird
so viel mehr.
Genau, das wird aber auch da Thema werden in diesen Kursen. Ja, und ich habe mich jetzt mittlerweile auch ausbilden lassen. Das Letzte, was ich hier noch erzähle, zur NKP-Master-Trainerin, Master-Coach. Und das Ganze ist neurokinästhetisches Programmieren. Also es ist die Erweiterung von NLP, neurolinguistisches Programmieren. Das heißt, es geht um Körper, Geist und Haltung oder Gefühle, Gedanken und Haltung. Und auch da ganz viel um die Intuition, um das Bauchgefühl. Und das Ganze werde ich verbinden mit der Begleitung von Trauernden, von Menschen in Krisensituationen, wie ich das gerne nenne. Und das sind so die nächsten Schritte für das nächste und übernächste Jahr. Und da bin ich jetzt ganz gespannt. Da werde ich wieder dem Weg vertrauen, was da kommt. Und natürlich stehe ich auch weiterhin Menschen zur Verfügung, die jemanden brauchen, der im Trauerfall da ist und eine Rede hält oder der den schönsten Moment teilen darf. Denn ja, die Hochzeiten und die Beerdigung liegen mir einfach ganz, ganz doll am Herzen.
Ja, und man sieht es dir an. Unsere Hörerinnen und Hörer sehen das nicht, aber du bist immer am Strahlen.
Ich lieb's.
Wenn du darüber erzählst, und auch das sieht man auch nicht, deine Gesten, deine Hände sind ja immer in Bewegung.
Ich spreche auch mit meinem Körper.
Du sprichst mit deinem Körper und da sieht man einfach, dass du deine Berufung lebst und liebst. Und ja, dass du deinen Weg gefunden hast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für den weiteren Weg, für all die Schritte, die da noch kommen. Und natürlich bleiben wir in Kontakt. Ich beobachte dich und auch so mit diesem Weitergeben, mit Seminare, Kurse anbieten. Das finde ich total toll, weil du hast Pädagogik studiert. Hallo? Wer nicht, wenn du, kann diese Erfahrung und dieses Wissen weitergeben.
Voll. Ja, ja, Annette, ich wünsche dir auch alles, alles Gute für deinen Weg. Ich bin auch sehr gespannt, wie du den weitergehst.
Ja, das ist ja auch immer spannend, weil ich ja auch, wenn ich was gut kann, wenn ich was geschafft habe, dann wird es schnell langweilig und dann muss man weiter. Also es bleibt bei uns beiden spannend.
Es bleibt spannend und damit finde ich, können wir das wunderbar enden.
Genau.
Ja, das war sehr schön. Danke, dass ich da sein durfte.
Ja, einmal drücken.
Ach, das war schön. Danke.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast doch gern. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für meinen Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle 2 Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen Gesund gehen und kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www.dieschrittemacher.de. Auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.